Dieser Podcast wurde von der Sophos Technology GmbH gesponsert.
Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Heise Meets, heute mit Michael Veit von Sophos und wir wollen über Geschäftsführerhaftung reden. Ein wichtiges Thema, Geschäftsführerhaftung. Dazu auch ein kleiner Teaser. Geschwindigkeit ist Trumpf und ein Backup reicht nicht. Doch dazu später mehr. Mein Gast, Michael Veit von Sophos. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Matthias. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Off the record sage ich vorher schon mal, liebe ITler, traut euch und geht zum Geschäftsführer, Controller, wenn es um Budgets geht. Der Geschäftsführer muss nämlich haften und keine Unternehmensversicherung haut ihn da raus. Das nur so am Rande. Und jetzt ganz ernsthaft, Michael Veit vorzustellen, das heißt eigentlich, die sprichwörtlichen Eulen nach Athen zu tragen. Aber da es doch vielleicht den einen oder anderen geben mag, der das Sicherheitsgenie aus Wiesbaden noch nicht kennt, voilà, keine Sicherheitslücke, die er nicht zumindest ahnt und auch gleich weiß, wie man sie schließen kann. Und er ist ebenso sattelfest bei Shakespeare wie bei Monty Python. Also Michael, was haben die Römer für uns getan?
Den Aquädukt und den Wein sind auf jeden Fall die Sachen, die hängen geblieben sind.
Oder anders und jetzt ernsthaft gefragt, was hat der Gesetzgeber mit NIS II für uns getan?
Im Endeffekt versucht der Gesetzgeber das Gleiche, was schon mit der DSGVO vor einigen Jahren versucht wurde, sprich die Unternehmen zu ihrem Glück zu zwingen. Das bedeutet, dass die IT-Sicherheit von Unternehmen jetzt im Falle von NIS II, die für die Aufrechterhaltung, sage ich mal, des öffentlichen Betriebs kritisch sind, früher war das eher so Kritis genannt, diese Unternehmen dazu zu zwingen, dass sie bessere IT-Sicherheit leisten und damit resilienter gegen Cyberangriffe sind.
Wir haben eine Folie vor uns und da sind die Pflichten nach NIS II nochmal genau aufgelistet. Das sind 6 Punkte, die Registrierungspflichten, Risikomanagementmaßnahmen, Nachweispflichten, Meldepflichten, Informationspflichten, Unterrichtspflichten. Ganz schön viele Pflichten. Heißt das, der Geschäftsführer muss billigen, was seine IT-Abteilung sagt? Also wenn der IT-Verantwortliche sagt, wir brauchen das und das und das, muss der Geschäftsführer das akzeptieren. Da verschieben sich ganze Welten, oder?
Ja, also zumindest ist es in der Verantwortung der Geschäftsführung, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden. Natürlich wird es der Geschäftsführer in der Regel nicht selbst machen, aber der muss ein Unternehmen oder entsprechend ein Gremium innerhalb der Firma damit beauftragen. Und da sind so ein paar Pflichten, die essentiell sind, dass dazu zählen so die Risikomanagementpflichten. Risikomanagementpflichten heißt, das Risiko für einen Schaden für das Unternehmen zu vermindern, also praktisch Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Und dazu gehören so Sachen wie so technische Maßnahmen, wie was wir im Bereich IT-Sicherheit kennen, mit natürlich früher Firewall, Virenschutz, E-Mail-Sicherheit. Heute ist das ein bisschen weitergehend natürlich. Das sind so Sachen wie Datensicherheit, Verschlüsselung, aber auch Sicherheitsupdates und Patch-Management, ja, ist da ganz konkret benannt, ebenso wie so Dinge wie Multifaktor-Authentifizierung, dass ich nicht einfach mit gestohlenen Passwörtern mich auf Unternehmenssysteme einloggen und die vielleicht lahmlegen kann. Das sind eine ganze Menge Themen im Bereich des Risikomanagements. Das geht dann so weiter in Notfallpläne, wenn was passiert, was mache ich dann? Incident Management, das bedeutet also, wenn ich einen möglichen Cybervorfall habe, wie reagiere ich angemessen, damit die Bedrohung sich nicht ausbreitet und ich den Angreifer rausschmeiße aus dem Unternehmen. Also das sind eine ganze Menge Pflichten, die nach NIS II zu erfüllen sind. Und die IT hat sehr häufig natürlich Ideen, was da gemacht werden muss. Also sprich, die IT ist sehr häufig sehr tief drin.
Und dann kommt der Controller und sagt, ist nicht. Tolle Ideen, liebe IT, aber haben wir nicht.
Genau. Ja, also früher war es tatsächlich so, da war es ganz einfach, IT-Sicherheit hat gekostet. IT-Sicherheit war ein Kostenfaktor und mittlerweile geht man eigentlich dazu über, dass die IT-Sicherheit so eine Überlebensversicherung oder einfach eine Möglichkeit ist, dass das Unternehmen auch den nächsten Geschäftsmonat noch erlebt, weil es einfach nicht durch einen Cyberangriff lahmgelegt wird.
Völlig klar. Da gibt es auch einen juristischen Aspekt, denke ich. Wenn bei einer GmbH oder einer AG der Geschäftsführer eine Versicherung als Unternehmen hat, Diese Versicherung greift nicht, wenn der Geschäftsführer durch eben Vernachlässigung des Risikomanagements die Sicherheit des Unternehmens aufs Spiel setzt. Da muss er persönlich haften.
Ja, genau. Das ist die sogenannte Geschäftsführerhaftung. Das heißt, der Geschäftsführer ist verpflichtet, solche Risikomaßnahmen zu billigen und auch entsprechend dafür sorgen, dass die durchgeführt werden. Also der Geschäftsführer ist verpflichtet, praktisch Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Und wenn der Geschäftsführer nicht dafür sorgt, dass angemessene IT-Sicherheit gemacht wird, dann kann er haftbar gemacht werden. Also wenn der Geschäftsführer zum Beispiel dann wegen eines Cyberangriffs liegt das Unternehmen da nieder, der Geschäftsführer wird geschasst, dann kann die neue Geschäftsführung tatsächlich den alten Geschäftsführer, den vorigen, in Haftung nehmen. Und der haftet dann mit seinem kompletten persönlichen Vermögen dafür, dass er keinen Schaden vom Unternehmen abgewendet hat.
Da sieht man, dass die Juristerei und die Sicherheit ganz nah beieinander liegen. Michael, vielleicht das eine oder andere Beispiel. Ich weiß, dass 90% der Angriffe außerhalb der Geschäftszeit erfolgen. Aus deiner täglichen Praxis, welche Beispiele kannst du nennen?
Da gibt es sehr viele. Also ein sehr prominentes Beispiel ist sicherlich die Uni Maastricht. Da hat der Angriff praktisch am ersten Weihnachtsfeiertag begonnen. Die gesamte IT war in den Weihnachtsferien und dann hatten die Hacker tatsächlich viele Tage Zeit, ja, die gesamten Weihnachtsferien über, um da entsprechend den Hack durchzuführen, wobei die in der Regel auch gar nicht so lang brauchen. Also dieses, was du schon angesprochen hast, 90% der Angriffe außerhalb der Geschäftszeiten bedeutet, dass von, sag ich mal, 18 Uhr abends oder 19 Uhr abends bis zum nächsten Morgen oder am Wochenende sogar von Freitagabends bis Montag früh die Hacker in aller Regel nicht befürchten müssen, dass sie erkannt werden, weil die Hacker sind faul. Also die machen nicht die ausgefeiltesten Hacks von vornherein, sondern die versuchen einfach ein paar Sachen durch, ob sie mit relativ einfachen Maßnahmen weiterkommen. Also sich im Unternehmen umschauen können, Systeme hacken können, sich mehr Rechte geben, die Backups löschen vielleicht. Und dazu probieren die einiges durch. Und bei vielen Unternehmen, die haben so Virenschutz oder Netzwerksicherheit, die haben also schon Sicherheitsmaßnahmen und da gehen dann schon rote Lämpchen an, wenn so ein Hacker was probiert. Das Problem ist, wenn von abends 18 Uhr bis morgens früh keiner auf diese roten Lämpchen achtet oder sogar von Freitagabends bis Montag früh, dann haben die zumindest in dieser Zeit freies Spiel und in der Zeit können die natürlich sehr viel Schaden anrichten, wie Daten stehlen oder auch Daten verschlüsseln.
Ich muss insofern schmunzeln, Hacker sind per se faul. Finde ich okay, aber sie müssen halt am Wochenende arbeiten. Das ist der Nachteil dann. Uni Maastricht ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen weiter weg. Aber es gibt ja auch ganz viele Beispiele, wo Kommunen, Kommunalverwaltungen in Deutschland angegriffen wurden, Michael.
Ja, ein Beispiel, das, glaube ich, viele schon mal mitbekommen haben, ist die Südwestfalen-IT. Es sind also ein Dienstleister für Kreisverwaltungen, für Gemeinden. Und allein in Nordrhein-Westfalen waren davon über 100 Gemeinden betroffen und noch ein Dutzend Kreisverwaltungen. Und die konkreten Konsequenzen davon waren, dass man in manchen Landkreisen kein Auto mehr zulassen konnte. Ich habe konkret einen Kollegen, der wollte sein neues Auto zulassen, aber er hat kein Nummernschild in seinem Landkreis bekommen. Er muss dann ein Nummernschild von einem anderen Landkreis bekommen, weil einfach die IT in dieser Kreisverwaltung nicht mehr funktioniert hat. Das ist ein Beispiel für einen sogenannten Lieferkettenangriff, weil einfach wir in unserer vernetzten Welt einfach mit vielen anderen Organisationen, Unternehmen zusammenarbeiten, auch im Bereich der IT. Und wenn dann an irgendeiner Stelle die Kette durchbrochen ist, dann funktioniert vieles nicht mehr.
Gerade bei dem Autohändler kann ich gut nachvollziehen. Der kann keine Autos mehr verkaufen, weil die Autos nicht zugelassen werden können. Derjenige, der mit dem Autotransporter ihm die Autos bringt, wird sie auch nicht los, weil der Hof voll ist. Das ist eine Kette ohne Ende, wie du es beschrieben hast. Wir kennen das auch aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die haben den Katastrophenzustand ausrufen müssen.
Ja, genau. Also die haben tatsächlich für über 7 Monate den Katastrophenfall ausgerufen, weil einfach die IT komplett da niederlag aufgrund eines Cyberangriffs. Und das war im Endeffekt so der erste Fall, wo das Ganze ganz große Kreise gezogen hat, auch in Deutschland, und auch mal sehr vielen einfach vor Augen geführt hat, wie abhängig wir von der IT in vielen Stellen, auch gerade des öffentlichen Bereiches, sind. Und das ist auch so ein Grund, warum es dann jetzt so gesetzliche Regularien NIS 2, ja, oder auch schon vor einiger Zeit KRITIS gibt, mit denen praktisch solche Verwaltungen, aber auch Unternehmen, die einfach notwendig sind für die Versorgung der öffentlichen, des öffentlichen Lebens mit Lebensmitteln, mit Transport, mit Kommunikation, dass die praktisch jetzt in die Pflicht genommen werden, ihre IT-Sicherheit vernünftig aufzustellen.
Völlig klar. Ich sehe allerdings einen kleinen Unterschied, wenn wir von Geschäftsführerhaftung reden, von Risikomanagementmaßnahmen bei Unternehmen, die die öffentliche Hand unterstützen oder darstellen, da ist es wahrscheinlich am Ende der Steuerzahler, der dafür aufkommen muss. In der privaten Wirtschaft, wir haben es angesprochen, ist es der Geschäftsführer. Hast du da möglicherweise auch ein Beispiel aus eurer Sophos-Arbeit?
Ja, also es gibt immer wieder Beispiele, dass wir einfach sehen, dass Unternehmen angegriffen werden, und wir haben diverse, sag ich mal, Frühwarnsysteme, dass wir auch Unternehmen informieren, hey, ihr seid gerade unter Angriff, ihr solltet dringend etwas tun, bietet natürlich auch entsprechend Hilfe an. Und dann sehen wir tatsächlich immer wieder, dass dann die Unternehmen überlegen, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, und das kostet ja auch, wenn wir geholfen bekommen. Wir warten mal ab, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Und das hat tatsächlich in einigen Fällen drastische Konsequenzen. Ich erinnere mich da an den Hersteller von Küchen, das ist ein deutscher Küchenhersteller, der tatsächlich aufgrund eines Cyberangriffs, eines Ransomware-Vorfalls pleite gegangen ist, weil nämlich die Daten auf den Servern nicht wiederhergestellt werden konnten, und die konnten praktisch ihr Geschäft nicht wieder aufnehmen.
Wir haben im Vorgespräch auch schon mal so darüber gesprochen, ihr habt auch so ein Frühwarnsystem, und der eine oder andere Geschäftsführer sagt, okay, bevor ihr etwas macht, möchte ich informiert werden. Der muss natürlich sein Handy anhaben dann, oder?
Ja, genau. Also wir haben einen Service, bei dem wir oder Sophos-Spezialisten proaktiv das Netzwerk des Kunden überwachen, um zu schauen, ob dann Angreifer vielleicht versucht, gerade die ersten Schritte zu gehen, noch lange bevor der Schaden anrichtet. Und das gibt's in verschiedenen Zusammenarbeitsmodi. Das bedeutet, wenn unsere Analysten einen möglichen Hackerangriff erkennen, dann gibt's mehrere Möglichkeiten. Der Kunde kann sagen, hey, Sophos, ihr kennt euch damit aus, behebt das einfach, sorgt dafür, dass der nicht weiterkommt. Aber es gibt auch Unternehmen, die sagen, nein, bevor ihr irgendwie reagiert, ruft mich bitte vorher an, dann stimmen wir ab, was gemacht werden soll. Und genau in einem solchen Modus war einer unserer Kunden. Und es kam, wie es kommen musste. Der hatte am Wochenende ein krankes Kind, wie auch immer, hat auf jeden Fall sein Geschäftshandy, über das er benachrichtigt wird bei einem solchen Fall, ausgeschaltet. Schaltet das am Montag früh auf dem Weg zur Arbeit wieder ein. 58 Anrufe in Abwesenheit. Das waren nämlich unsere Analysten, die tatsächlich am Freitagabend beginnend Hackeraktionen gesehen haben, aber da hinterlegt war. Er hat gesagt, nein, ihr dürft nichts machen, ihr sollt nichts machen, immer erst bei mir nachfragen, durften unsere Kollegen nicht reagieren. Und im Endeffekt am Montag früh hat er dann reagiert, und natürlich ging es dann relativ schnell los. Und der Schaden war dadurch ein ganzes Stück größer geworden, aber glücklicherweise war noch nicht das ganze Unternehmen verschlüsselt. Also das heißt, die Kollegen konnten noch die Dinge retten. Ja, das Unternehmen wurde nicht tatsächlich komplett verschlüsselt, und es wurden da auch keine Daten gestohlen. Aber wenn man sich vorstellt, so eine Zeit von Freitagabend bis Montag früh, überlegen Sie mal, was da bei Unternehmen alles entsprechend gestohlen werden kann an Daten, die dem Unternehmen lieb und wert sind. Oder natürlich auch an Daten verschlüsselt werden kann.
Also Mahnung an alle Sophos-Kunden, macht euer Handy nicht aus, auch nicht am Wochenende.
Oder schaltet das in den Modus, Sophos, wenn ihr einen eindeutigen Angriff erkennt, dann bitte stoppt den und schmeißt den Angreifer raus. Also diese Möglichkeit hat man auch, aber der Kunde hat die Variante gewählt, ruft mich erst vorher an.
Okay, Sophos, was macht ihr anders als andere?
Also wir sind generell, uns gibt es seit knapp 40 Jahren als Sicherheitshersteller. Wir haben damals angefangen mit Antivirus, haben dann sehr viele andere Technologien wie Firewall, E-Mail, Cloud Security und weiteres mehr ins Portfolio aufgenommen, dass wir einfach viele technische Lösungen anbieten. Aber gerade in den letzten 4-5 Jahren hat das Thema, ich brauche nicht nur Technologie, sondern ich muss diese Technologie auch bedienen, Fahrt aufgenommen. Aufgrund von solchen Vorgaben wie zum Beispiel NIS2, aber auch Branchenvorgaben wie TISAX bei den Automobilzulieferern oder ganz einfach, weil die Unternehmen gemerkt haben, die Cyberangriffe sind für mich eine Bedrohung. Und deswegen haben wir einen Service ins Leben gerufen, bei dem absolute Sicherheitsspezialisten aktiv diese technischen Lösungen betreiben. Das heißt, die schauen, ob ein Angreifer gerade die ersten Schritte geht, ob der sich umschaut, ob der versucht, die Backups zu infiltrieren, ob der versucht, sich in die Kommunikation irgendwie reinzuhängen oder mehr Rechte zu geben. Und diese Spezialisten betreiben jetzt die Sicherheitslösung, schauen auf diese Ereignisse und nutzen als Besonderheit auch Technologien, die bereits im Unternehmen sind. Sowas wie Microsoft 365 haben, glaube ich, viele Unternehmen im Einsatz oder auch Backup-Systeme, Cloud-Systeme, Anmeldesysteme. Und da ist es völlig egal, ob diese Lösungen von Sophos kommen oder ob das Lösungen sind, in die das Unternehmen bereits investiert hat. Das heißt, wir stellen praktisch die absoluten Spezialisten bereit, die, was der Kunde schon im Einsatz hat, betreiben, schauen, ob Angreifer versuchen, sich im Unternehmen breit zu machen. Und wenn sie sowas erkennen, sofort reagieren, Angreifer rausschmeißen.
Ich habe im Teaser gesagt, Geschwindigkeit ist Trumpf. Das meinte ich damit. Das heißt, ihr seid wirklich sekundenschnell, wenn es darauf ankommt, oder?
Ja, also wir haben natürlich Statistiken. Wir haben Stand aktuell über 23.000 Kunden. Damit haben wir auch mehr als jeder andere Anbieter auf dem Markt von sogenannten Managed Detection Response. Und wir haben eine durchschnittliche komplette Behebungszeit pro Cyberangriff von etwa einer Dreiviertelstunde. Das stellt sich so zusammen, dass nach etwa, sag ich mal, 1 bis 3 Minuten, wenn der Angreifer irgendwas versucht, komische Anmeldungen oder komische Ausführungen von einem Systemwerkzeug, das muss noch nicht mal was ganz Böses sein, auch was Verdächtiges, innerhalb von 1 bis 3 Minuten schaut sich ein Analyst diese verdächtigen Aktionen an und dann untersucht er, ob das ein Angreifer ist oder vielleicht ein Administrator oder auch nur ein Benutzer, der irgendwo falsch geklickt hat. Und das dauert etwa eine Viertelstunde so im Durchschnitt. Und wenn dann festgestellt wird, das ist ein echter Angriff, dann sind es vielleicht noch mal so 20, 25 Minuten, bis der Angriff komplett getilgt ist. Also der Angreifer nicht nur auf dem System, auf dem es aufgefallen ist, sondern aus dem ganzen Unternehmen rausgeschmissen wurde und dann auch noch analysiert wurde, wie kam der denn überhaupt rein, damit man beim nächsten Mal diesen Einfallweg auch wieder dicht machen kann, damit der Angreifer es nicht wieder auf demselben Weg reinschafft. Also diese knappe Dreiviertelstunde von den ersten Aktionen eines Angreifers bis zum kompletten Beheben ist, sag ich mal, in der Industrie fast unerreicht, ja. Und wenn ich mir überlege, wenn das ein Unternehmen mit eigenen Mitteln, mit den eigenen IT- oder IT-Sicherheitsleuten machen wollte, die werden wahrscheinlich viele Sachen gar nicht erst bemerken und auch schon gar nicht so schnell reagieren können.
Ja klar, wenn es am Wochenende ist und die sind nicht da, dann kann ich das gut nachvollziehen. Du hast mehrfach auch gesagt, Angreifer versuchen, ein Backup zu infiltrieren. Dann könnte ich mich ja zurücklehnen und sage, hey, bei mir ist alles gesichert und auch nochmal extern und so weiter. Aber ihr steht auf dem Standpunkt, ein Backup reicht nicht. Was bedeutet das?
Also wir haben natürlich bei Ransomware-Opfern, da machen wir regelmäßig Befragungen, Studien, also nicht Sophos-Kunden, sondern generell in der Industrie. Und was wir als Erkenntnisse haben, ist, dass in über 90% der Fälle versucht wurde, das Backup zu löschen. Weil natürlich die Angreifer auch wissen, dass die Chance, dass jemand die Lösegeldsumme für den Nachschlüssel zahlt, geringer wird, wenn das Opfer einfach sagen kann, nö, ich zahle nicht, weil ich ja ein Backup habe. Also versuchen die im allerersten Schritt, Backup-Server zu finden und auch Backup-Server zu löschen oder die Backups darauf zu löschen. Und tatsächlich in über der Hälfte der Fälle ist das erfolgreich. Also zusammengefasst ungefähr die Hälfte der Ransomware-Opfer haben nachher kein funktionsfähiges Backup. Und Backup ist tatsächlich gut, um einen Betrieb wieder aufrechtzuerhalten, wenn ein Feuer war oder ein anderes Problem. Aber es ist keine Security-Strategie. Ein Backup, ich kann mich nicht sicher darauf verlassen, dass ich nach einem Cyberangriff noch ein funktionsfähiges Backup habe an der Stelle. Deswegen ist es extrem wichtig, vorher zu erkennen, wenn Angreifer auch versuchen, diese Backups zu infiltrieren oder Backups zu löschen. Und das ist eine Möglichkeit, die wir auch bei unserem Service, diesem Managed Detection Response Service, bieten, dass wir nämlich die Ereignisse von aktuellen oder von den Backup-Systemen mit einfließen lassen und unseren Analysten zur Verfügung stellen. Das heißt, die Analysten bekommen mit, wenn da jemand über das Management von der Backup-Lösung versucht, Backups zu löschen oder mit einem neuen Passwort zu verschlüsseln oder auch vielleicht Administrator-Kennwörter zu ändern. Das sind alles so Lämpchen, die dann bei unseren Analysten angehen, dass sie sehen, oh, da passiert etwas Verdächtiges im Backup. Möglicherweise ist da ein Angreifer unterwegs und sich das sofort anschauen kann.
Du hast gesagt, man muss die Technik nicht nur besitzen, man muss sie auch managen. Das ist genau das beispielsweise mit dem Backup, was du jetzt eben erzählt hast, oder?
Ganz genau. Also sprich, technische Lösungen, ein Virenschutz, haben die meisten Unternehmen seit Anbeginn der Zeit. Ja, seit 30 Jahren hat jedes Unternehmen Virenschutz oder hat eine Firewall oder hat eine E-Mail-Sicherheitslösung. Das heißt, die technischen Lösungen, das ist auch den Hackern bekannt, sind da. Und was die Hacker jetzt versuchen, ist, dass sie mit vollem Wissen der technischen Lösungen schauen, wie sie daran vorbeikommen. Und das war das, was ich anfangs gesagt hatte, Hacker sind faul. Die Hacker wissen, ich komme auf Systemen auf gewisse Arten und Weisen weiter. Ich kann mir mehr Rechte geben. Ich kann auf andere Systeme zugreifen. Und die nutzen dafür jetzt nicht mehr wie vor 15 Jahren ein Virus. Vielleicht ein Virus, der speziell für dieses Unternehmen geschrieben ist, also auch vom Virenscanner gar nicht auffällt. Das ist eine Sache der Vergangenheit. Heutzutage nutzen Hacker die Werkzeuge, die auch die Administratoren verwenden. Und das ist die Krux an der Sache. Das sind sozusagen Schweizer Taschenmesser in elektronischer Form, die der Administrator, aber auch der Hacker verwenden kann. Deswegen sind in Unternehmen solche Schweizer Taschenmesser nicht verboten. Ich sage jetzt mal einen Namen, PowerShell. Das ist so eine Software, die für die Automation von Windows-Systemen, von Windows-Administrationsprozessen verwendet wird. Und ohne die würde wahrscheinlich in wenigen Unternehmen irgendwas laufen. Deswegen wird diese Software nicht verboten und per Antivirus blockiert, sondern die wird zugelassen. Dann muss man aber ganz genau schauen, wie dieses Schweizer Taschenmesser verwendet wird. Und da gibt es dann entsprechende Sensorik, dass dann bei den Analysten irgendwie so ein gelbes Lämpchen angeht. Das ist kein rotes Lämpchen, das ist ein gelbes Lämpchen, weil das sagt, das ist so ein Grauzonenaktion. Dann schauen die da drauf und mit dem menschlichen Kontext wird dann bewertet, oh, das ist eine gute oder böse Aktion des Schweizer Taschenmessers und hier muss ich eingreifen, hier muss ich nicht eingreifen. Das heißt, auf die reine Technik, die die bösen Sachen schon blockiert, kann ich mich nicht mehr verlassen, sondern ich brauche den menschlichen Kontext, die menschliche Intelligenz, um in einer Grauzone, die immer größer wird und die Angreifer ausnutzen, zu identifizieren, ist das was Gutes oder was Böses.
Nehmen wir uns mal mit hinter die Kulissen. So der interne Sophos-Blick. Wann geht bei euch so ein gelbes Lichtchen an? Wann fängt diese Grauzone an, wo Sophos sagt, hey, das gucke ich mir jetzt mal an.
Das ist natürlich einfach eine Sache der Erfahrung. Also sprich, wir machen seit, ich habe es gesagt, knapp 40 Jahren IT-Sicherheit. Das heißt, wir wissen, wie die bösen Leute vorgehen. Und es gibt dann einfach so Ereignisketten. Es gibt Ereignisketten, die sind eindeutig böse. Also ich bekomme eine E-Mail und da ist in Outlook und da ist ein Word-Dokument im Anhang. Und wenn ich das öffne, dann werden da Makros ausgeführt und dieses Makro führt ein PowerShell-Skript aus und das lädt irgendwas nach. Für diese Ereigniskette gibt es keinen guten Anwendungszweck und sowas wird dann von der Technologie auch als Kette automatisch blockiert. Aber es gibt einfach sehr viele Aktionen, die kann ich nicht eindeutig gut und böse zuordnen. Also nehmen wir mal an, jemand meldet sich montags früh aus der Ferne für Homeoffice, Fernarbeit, fünfmal falsch an und danach einmal richtig. So, was kann das sein? Das kann natürlich sein, der hat eine schlaflose Nacht und möchte ganz gern jetzt arbeiten und hat gerade Super Bowl geschaut. Ja, das war irgendwie in der Nacht und hat gesagt, jetzt kann ich auch noch ein bisschen arbeiten, bin eh wach. Habe aber einen dicken Kopf, deswegen habe ich mich ein paar Mal falsch angemeldet. Das ist möglich. Das kann aber auch ein Hacker sein, der diese Zugangsdaten irgendwann mal abgefischt hat und jetzt praktisch im Namen des Anwenders nachts sich einloggt und versucht, auf Unternehmenssysteme zuzugreifen. Und da schaut dann praktisch ein Mensch drauf und der sieht, okay, der hat sich dann eingeloggt, dann hat er das gemacht und hat auf diese Systeme zugegriffen und das ist ungewöhnlich. Das ist für diesen Benutzer ungewöhnlich, das ist wahrscheinlich ein Angriff. An der Stelle kommt übrigens auch KI zum Einsatz. Also sprich, bei den riesigen Datenmengen an Ereignissen, die in einem Unternehmen auflaufen, ist es notwendig, dass ich jemanden habe, der so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, also der in riesigen Datenmengen nach Anomalien, nach komischen Ereignissen sucht, der sozusagen die Nadeln im Heuhaufen sucht, und die KI ist praktisch jetzt jemand, der die spitzesten Nadeln im Heuhaufen der Gefährlichkeit nach vorsortiert, einen menschlichen Analysten hinlegt, der sich das dann wieder mit dem Kontext des menschlichen Verständnisses anschaut und sagt, okay, das ist diese Nadel im Heuhaufen, die KI mir hingelegt hat, die ist wirklich spitz, das ist wahrscheinlich ein Angriff, da muss ich reagieren. Und diese andere Nadel, nee, die ist ein bisschen stumpfer, das ist offenbar jemand, der hat nur, ja, mit einem dicken Kopf mal falsch irgendwo draufgeklickt, das ist nichts Schlimmes, was da gerade passiert ist.
Ich gehe mit dir mit, ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Ihr müsst ja eine unwahrscheinliche Expertise haben, wenn der Mensch, der sich dreimal falsch anmeldet oder fünfmal, dann sich richtig anmeldet und ist möglicherweise in der Buchhaltung beschäftigt. Wenn der weiter in Buchhaltungsdaten unterwegs ist, wird bei euch kein Lämpchen angehen. Wenn er in der Fertigung etwas sucht, dann geht bei euch das Lämpchen an. Soweit gehe ich mit. Wenn ich aber jetzt tatsächlich als Hacker mich fünfmal falsch angemeldet habe, bin dann beim sechsten Mal richtig drin und bleibe bei den Daten in der Buchhaltung und schaue mich in der Buchhaltung um, was kann ich da machen, und greife nicht auf die Fertigung zu. Geht da bei euch trotzdem das Lämpchen an? Das muss ja ein immenser Erfahrungsschatz sein.
Die Lämpchen gehen im Endeffekt genau dann bei uns an, wenn der Angreifer oder wenn eine Person irgendetwas versucht, was ungewöhnlich ist. Wo der Mitarbeiter jetzt konkret arbeitet, spielt dabei eigentlich weniger eine Rolle, sondern es spielt eher eine Rolle, was eine Person versucht. Also ob jemand versucht, auf viele Sachen zuzugreifen, ob jemand versucht, sich mehr Rechte zu geben. Das ist also immer ein Indiz dafür, dass jemand nicht als normaler Benutzer, sondern zum Beispiel als Administrator auf Systeme zugreifen möchte. Und die Kollegen, die dann die gelben oder roten Lämpchen bekommen, schauen sich dann ganz genau an, was ist da passiert und ist das typisches Hackerverhalten. Wir haben einfach sehr, sehr viel Erkenntnisse und sehr, sehr viel Erfahrung, in welcher Reihenfolge Hacker typischerweise vorgehen. Die Hacker schauen dabei tatsächlich weniger auf das spezifische Unternehmen, sondern die haben eigentlich so eine Vorgehensweise, ich dringe ein, dann schaue ich mal, wo ist denn das allgemeine Verzeichnissystem? Ich sag mal, Active Directory nennt sich das in der Windows-Welt, wo die ganzen Benutzer und Administratoren verwaltet werden. Kann ich darauf zugreifen? Kann ich mir da mehr Rechte geben? Dann kommt dieses Thema, ich suche die Backup-Server, damit ich einfach einen besseren Hebel habe mit der Erpressung eines Unternehmens. Wenn die Backups gelöscht sind, kann ich wahrscheinlicher Geld bekommen. Also die haben so gewisse Vorgehensweisen, wie sie sich umschauen und wie sie vorgehen. Und das sind einfach die Dinge, die wir aus der Erfahrung kennen und bei denen dann bei uns entsprechend auch die Lämpchen angehen und bei denen die Analysten näher reinschauen, ob das ein echter Angriff ist oder nicht.
Was macht ihr euch zunutze, dass die Hacker so faul sind?
Ganz genau das. Ja, also die meisten Angriffe sind nicht unbedingt gezielt auf ein bestimmtes Unternehmen. Natürlich gibt es auch wieder das. Also so Industriespionage im Mittelstand, beim produzierenden Gewerbe sehen wir natürlich auch immer wieder. Also da sind dann irgendwelche Entwicklungsdaten interessant, die dann irgendwann als Plagiate aus China kommen. Gibt's immer wieder. Wir hatten einen Hersteller, der so Plattenspieler, Nadeln oder Tonabnehmersysteme herstellt. Und der hat dann auf irgendeiner Messe seine eigene Neuentwicklung zu einem Bruchteil des Preises aus Fernost gesehen. Ja, und dann hat der erst im Nachhinein festgestellt, dass die einen entsprechenden Cyberangriff mit Spionage, mit Datendiebstahl entsprechend hatten. Ja, das sind aber dann eher gezielte Angriffe, während die meisten Angreifer, das muss man sich so vorstellen, da viele Unternehmen keine ordentlichen Sicherheitsmaßnahmen haben, ist das, die Angreifer gehen über eine Wiese mit reifem Obst und überlegen einfach gerade, an welchen Baum gehe ich ran, pflück die niedrig hängenden Früchte und beiß da rein. Weil ich habe so viele Unternehmen mit schlechten Sicherheitsmaßnahmen, die ich einfach hacken kann. Und durch NIS 2 und solche Compliance-Vorgaben werden im Prinzip ein paar von diesen reifen Früchten etwas höher gehängt. Weil die Unternehmen sagen, ich mache mehr Sicherheit. Und dann ist es für die Hacker anstrengender, an die jetzt höher hängenden reifen Früchte ranzukommen. Und sie bedienen sich dann weiter an der großen Menge noch tief hängender Früchte von Unternehmen mit schlechten Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, für Unternehmen, die nicht unter NIS 2 fallen, wird die Gefahrenlage trotzdem kritisch, weil einfach die NIS 2 geschützten Unternehmen ihre reifen Früchte höher hängen und dementsprechend es für die Angreifer wahrscheinlicher ist, dass sie bei den Unternehmen ohne aktuelle Sicherheitsmaßnahmen sich entsprechend die Früchte pflücken. Das heißt, das Unternehmen hacken und Ransomware erpressen.
Das mit den Früchten ist ein schönes Beispiel. Ich will das mal anhand von Studien noch mit Zahlen untermauern. 31% aller Unternehmen hatten im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Ransomware-Angriff. Und von euch gibt es Zahlen, die sagen, dass die Schadenssumme pro Fall im Durchschnitt bei 2,7 Millionen Dollar liegt, pro Angriff. Das ist also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis mein Unternehmen auch an der Reihe ist oder, wenn ich schon mal angegriffen wurde, wieder an der Reihe ist, angegriffen zu werden, oder?
Ganz genau so ist es. Also wir kennen das aus der Vergangenheit. Da war auch die IT-Sicherheit eher so ein Kostenfaktor. Und dann war so die Rechnung von der Geschäftsführung, wir haben irgendwie 2 Rechner mit einem Virus pro Jahr. Dafür soll ich nicht so viel Geld ausgeben. Das rechnet sich doch nicht. Und da das jetzt praktisch umgekehrt ist, dass die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch ist, dass ich dran bin als Unternehmen und dass der Schaden und diese 2,7 Millionen Dollar pro Fall kommen vor allem durch Betriebsunterbrechungen zustande. Ja, man muss sich mal vorstellen fürs eigene Unternehmen, was es bedeutet, wenn für eine Woche oder einen Monat nicht produziert werden kann. Das kann vielen auch tatsächlich das Genick brechen. Und deswegen ist es einfach maßgeblich, dass ich tatsächlich aktiv irgendwas tue, weil gerade du hast diese 31% Ransomware-Angriffe pro Unternehmen im letzten Jahr alleine genannt. Das ist so, als ob ich Russisch Roulette mit 2 Kugeln im Revolver spiele, wenn ich meine Sicherheit nicht auf ein ordentliches Maß stelle, damit ich eben kein Opfer werde von so einem Cyberangriff.
Michael, ich muss noch mal eine Frage stellen. Das ist mir im Laufe des Gesprächs so aufgefallen. Du hast gesagt, wir binden auch andere Strategien ein. Eigentlich könntet ihr euch erfolgreich zurücklehnen und sagen, wir haben unsere Zahlen, das passt, die Kunden vertrauen uns. Warum bindet ihr beispielsweise andere Unternehmen auch mit in diese Sicherheitsstrategie ein, wenn der eine oder andere Kunde schon Lösungen von anderen Anbietern hat?
Also zum einen bieten wir von Sophos nicht in allen Bereichen, aus denen wir Telemetrie einbinden, etwas an. Also wir haben keine Groupware-Lösung, deswegen nehmen wir einfach die Daten von Microsoft 365 oder Google Workspace zum Beispiel, und wir haben auch keine Backup-Systeme, deswegen binden wir solche Lösungen entsprechend an. Aber wir wissen aber natürlich auch, dass im Bereich der Sicherheit nicht jeder einen Endpoint-Schutz, eine Firewall, eine Cloud-Security, eine Mobile-Lösung etc. von Sophos einsetzt. Deswegen sagen wir, die Unternehmen haben eine Entscheidung getroffen in der Vergangenheit aufgrund von bestimmten Vorlieben für eine spezielle Sicherheitslösung, zum Beispiel eine Firewall-Lösung eines anderen Herstellers. Und dann sagen wir, die knappeste Ressource, die Unternehmen heute haben, ist aber das Personal. Und zwar das geschulte Sicherheitspersonal, was rund um die Uhr einfach Bedrohungen erkennt und abwehrt. Und dann lag es sehr nahe, dass wir sagen, wir unterstützen nicht nur die Meldungen, die unsere eigenen Sicherheitslösungen an den Analysten melden, sondern auch die Meldungen, die Sicherheitslösungen anderer Hersteller liefern, weil es im Endeffekt so, jede Telemetrie, jedes Signal, das wir bekommen, ist ein gutes Signal, um einen Angreifer einfach in der früheren Phase des Angriffs zu erkennen. Wenn wir darauf warten, dass erst auf einem Sophos-geschützten Endpoint eine Aktion passiert, dann kann es oft schon zu spät sein. Weil Angreifer, die versuchen, ins Netzwerk einzudringen, zum Beispiel, wenn jemand im Homeoffice sitzt, versuchen die über so eine Fernarbeitsverbindung einzudringen, und dann suchen die Angreifer ungeschützte Systeme. Und das können einfach Systeme sein, auf denen gar kein Endpoint-Schutz laufen kann. Das kann eine Maschinensteuerung sein. Das kann ein IoT-OT-System sein, was ebenfalls eine Management-Schnittstelle hat. Das können Android-Webcams oder auch so die Monitore, die in den Überwachungsräumen stehen, sein. Das können alle Arten von ungeschützten Systemen sein, die die Angreifer im Netzwerk finden und die sie dann als Basis verwenden, um sich auszubreiten. Da gibt es eine interessante Studie von Microsoft. Die haben 2023 im Microsoft Cyber Defense Report festgestellt, dass 80-90% aller Cyberangriffe von solchen ungeschützten Systemen ausgehen. Das heißt, das sind irgendwelche vergessenen Maschinensteuerungen ohne Endpoint-Sicherheit, die irgendwo in der Ecke laufen, vielleicht auf alten Betriebssystemen. Das sind solche IoT-OT-Systeme, die die Angreifer finden und dann praktisch als Brückenkopf, als Ausgangsbasis finden, um weitere Angriffe zu starten. Und wenn wir Sensorik nehmen, zum Beispiel von so Netzwerk-Detection Response, das sind so Sensoren im Netzwerk, die unbekannte Geräte feststellen oder die so Angriffe auf IoT-OT feststellen. Wenn wir die Daten von Firewalls, egal von Softwares oder anderen Herstellern, auswerten, um zu schauen, ob da jemand nach Hause telefoniert. Wenn wir die Daten in E-Mail-Systemen, ob von Sophos oder nicht, erkennen, dass da verdächtige Links drin sind. Wenn man da drauf klickt, könnte was passieren. Und deswegen sagen wir, je mehr Telemetrie wir bekommen, desto besser ist das, um einen Angreifer frühzeitig zu erkennen. Ein anderes Beispiel sind auch Anmeldesysteme. Haben wir auch keine Lösungen für oder keine Sicherheitslösung für. Wir nutzen die Microsoft-Anmeldesysteme oder andere und schauen dort in die Protokolle, ob wir so verdächtige Fehlanmeldungen sehen, weil das ist natürlich immer der erste Schritt. Irgendwie müssen die Angreifer reinkommen. Und wenn ich diese ganzen Daten einfach erfasse, bekomme ich das große Bild und kann den Angreifer deswegen sehr frühzeitig aufhalten und stoppen.
Spannendes Thema, da reden wir das nächste Mal sicher drüber, welche vergessenen Geräte ein Sicherheitsrisiko in meinem eigenen System sein können. Das war Heise Meets mit Michael Veit von Sophos. Ganz herzlichen Dank. Wir haben gelernt, Unternehmen werden definitiv angegriffen. Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist nur wann. Und wir haben auch gelernt, Hacker sind faul. Interessant. Also Kreuzjung ist kein Firlefanz, Michael.
Das sehe ich auch so. Ja, vielen Dank.
Tschüss und auf bald.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.